Ich vermute mal, dass jeder oder fast jeder die Fragen, die da eben gestellt worden sind, in diesem Video beantworten konnte. Das war vielleicht nicht so das Problem, was wir mit Karfreitag haben. Vielleicht sieht es aber dann schon eher anders aus, wenn wir uns überlegen, was beinhaltet dieser Tag? Wie begehen wir ihn? Was ist die zentrale Botschaft? Was ist ein würdiger Umgang mit diesem Tag und was vielleicht nicht? Ist der Karfreitag der Trauertag auch für uns? Müssen wir trauern? Müssen wir ganz still und leise für uns die Dinge bedenken, die da passiert sind? Oder gibt es auch eine andere Seite und deshalb auch diese Überschrift zu dieser Predigt, dass da auch leere Gräber schon auftauchen mit der Szene der Kreuzigung, so wie wir es eben gehört haben? Was ist das Vorzeichen für diesen Tag? Welches Vorzeichen gibst du ihm? Was soll für dich im Vordergrund stehen? Schon die Perspektive auch des großen leeren Grabes, was wir in 2 Tagen begehen und feiern werden? Ich denke, dieser Text, den wir eben gehört haben aus Matthäus Kapitel 27, er beleuchtet beides direkt miteinander. Da ist der Tod, der grausame Tod von Jesus, und auf der anderen Seite tauchen sofort leere Gräber auf. Da ist die Tiefe des Leides von Jesus Christus und da stehen auf einmal Tote auf und sind wieder quick lebendig. Was deutlich macht, dass Gott offensichtlich mit seinem Latein auch angesichts des Todes nicht am Ende ist, sondern dass da noch etwas weitergeht. Vers 45 taucht zunächst das erste auf, was ich beschrieben habe. Jerusalem wird es dunkel, nachmittags um 3 Uhr. Komisch. Eine Sonnenfinsternis? Vielleicht. Wenn du etwas Dunkles erlebst, wenn du etwas Schreckliches erlebst, etwas Qualvolles erlebst, dann wird es vermutlich auch dunkel um dich. Dann hast du nicht die Sonnenstrahlen vor Augen eines Urlaubstages, sondern dann merkst du etwas ganz anderes, dann legt sich ein Schatten auf deine Seele und es zieht dich runter. Du fühlst dich gefangen in diesem Dunkel und weißt nicht, wo das Licht zu finden ist. Du bist am Ende deiner physischen und psychischen Kraft. Nicht anders ergeht es Jesus in diesem Augenblick. Er ist gekreuzigt. Neben 2 anderen Schwerverbrechern. Er selber hatte nichts getan, was diesen Tod verdient hätte. Schrecklich. Qualvoll. Ekelerregend dieser Tod, diese Kreuzigung. Es gab nichts, was mehr Scham beim Menschen hervorrufen würde. Nichts, was annähernd dem gleichzurechnen ist, um eine Person bloßzustellen vor allen anderen. Schrecklich. Und auch Jesus ist am Ende seiner Kraft. Nach all dem, was er in den letzten 24 Stunden erlebt hat und davor, er wurde nicht nur verhaftet, geschlagen, er wurde sogar von seinen engsten Vertrauten verlassen. Und jetzt diese Qualen, diese Schmerzen, diese brutale, grausame Folter. Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So kommt es mit letzter Kraft aus ihm heraus. Warum hast du mich, mein Gott, verlassen? Wenn fremde Menschen uns verletzen, dann tut das weh. Wenn Angehörige uns verletzen, dann schmerzt das noch mehr. Aber wenn der engste Vertraute, dein Vater, dir wehtut, dann schmerzt das noch viel mehr, dann ist das nur noch brutal. Jesus hatte ein so enges Verhältnis zu seinem Vater. Immer wieder war er im Gespräch mit ihm, hat gerungen darum, dass er den Willen dieses Vaters ausführen konnte. Aber nun war da irgendwie eine Störung in diesem Verhältnis, eine scheinbare, als wenn dieser Kontakt abgebrochen wäre. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So schreit er. Oder wir könnten auch sagen, so betet er. Denn er gebraucht Worte eines Liedes aus dem Alten Testament, des Liederbuches des Alten Testaments, Psalm 22, wo es dort heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Doch ich bin kaum noch ein Mensch, Vers 7 dann in diesem Psalm. Ich bin ein Wurm, von allen verhöhnt und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, verzieht den Mund und schüttelt den Kopf. Genau das erfährt er in diesem Augenblick. Solltest du jemals in deinem Leben in eine aussichtslose Situation kommen, wo du überhaupt nicht mehr weiter weißt, wo du den Eindruck hast, von Gott und der Welt verlassen zu sein, dann könnte das dein Psalm sein, dein Gebet sein, dann könnten das die Worte sein, die du nicht mehr aussprechen kannst. Es gehört zu den schmerzhaften Erfahrungen meines und sicherlich auch deines Lebens, dass auch wenn du an Gott glaubst, an Jesus glaubst, mit ihm unterwegs bist, Situationen auftauchen, an denen du wirklich nicht mehr weiter weißt, wo die kräftezehrenden Prozesse voller Fragen dich runterziehen und fertig machen. Und über all dem schwebt dann wie so ein Damoklesschwert das Resultat oder das Urteil Niederlage. Ich bin gescheitert oder ich bin nicht weitergekommen. Aber genau das, und das macht dieser Text deutlich, ist ein vorläufiges Urteil dann über deine Situation, ein Vorurteil. Denn später, mit Abstand betrachtet, erkennen wir manchmal auch etwas ganz anderes, dass Gott es in der Lage ist, aus Niederlagen Siege entstehen zu lassen. Der Hilfeschrei von Jesus zeigt uns, dass er an einem solchen Punkt war. Und doch hat dieser Satz, den er hier am Kreuz ausspricht, noch eine tiefere Bedeutung. Seht her. Seht her, ich bin es, von dem bereits ein König David vor über 1000 Jahren prophezeit hat. Ich bin es. Und Vers 50 in unserem Text, Matthäus 27, heißt es, und noch einmal schrie er laut auf und starb. Das ist das Ende der Geschichte von Jesus. Das ist das Ende der Mission, dessen, was er doch machen wollte. Das ist das Ende, so dachten die Menschen. Und manchmal kommen auch heute noch Menschen zu diesem Ergebnis. Aber, und das macht dieser Text so schön deutlich, das war eben noch nicht das Ende. Und es war auch gar keine Zeit, da lang drüber nachzudenken und depressiv zu werden, denn Vers 51, da zerreißt der Vorhang im Tempel. Der Vorhang im Tempel, der hat zwei Bereiche des Tempels voneinander getrennt. Einmal den Bereich, der 10x10 Meter große Raum des Allerheiligsten. Ein Ort, in dem der Hohepriester nur ein einziges Mal im Jahr hinein durfte. Und nur er, kein anderer durfte diesen Raum betreten, wo auch die Bundeslade mit den Geboten war. Ein heiliger Raum, ein Raum der Gegenwart Gottes. Und im Augenblick des Todes Jesu zerreißt dieser Vorhang, der diesen Bereich abtrennte von den anderen Bereichen des Tempels, wo auch die anderen Juden hin durften. Mit dem Tod von Jesus ist also nun diese Trennung zwischen Gott und Mensch aufgehoben. Kein Mensch kann von sich behaupten, das Heil in den Händen zu halten. Keine Denomination, keine Religion kann von sich behaupten, wir haben den Zugang zu Gott. Nein, Gott ist direkt erreichbar mit diesem Augenblick. Es gibt auch keinen religiösen Pilgerort, der das von sich behaupten könnte, dass er den Zugang zu Gott vermitteln könnte. Weder Mekka noch Jerusalem noch irgendein anderer Ort dieser Welt. Kein Mensch braucht mehr Umwege zu gehen, um Gott zu finden. Der direkte Draht steht. Was für eine Zusage in diesem Augenblick. Und noch mehr, die Erde bebte. Und Menschen werden zum Leben erweckt. Wenn die Erde bebt, dann werden alle Lebenskonzepte unserer Welt auf den Kopf gestellt. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Erdbeben erlebt hast. Aber Menschen, die das erleben, die spüren auf einmal ihre Ohnmacht, dass alles das, was sie bisher geglaubt haben, in Frage gestellt wird. Fakt ist, dass hier in diesem Augenblick etwas Wunderbares, Wundervolles passiert. In den orthodoxen Kirchen des Ostens wird heute, bis heute ein Satz an Ostern gesprochen, der aus einer Predigt des 4. Jahrhunderts stammt. Und der hat mir auch noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet für das, was der Tod Jesu bedeutet. Und in diesem Satz heißt es, dass der Teufel Folgendes sagt: Besser wäre mir gewesen, ich hätte Mariens Sohn, also Jesus, nicht aufgenommen in dieses Reich des Todes. Denn da er zu mir gekommen in dieses Reich des Todes, hat er meine Herrschaft vernichtet und die eisernen Türen zertrümmert. Die Seelen, die ich einst besaß, hat als Gott er auferweckt. Etwas hölzern klingender Satz. Aber meint nichts anderes, dass der Teufel spürt, indem Jesus in das Reich des Todes hinabgestiegen ist, so wie wir das im Glaubensbekenntnis ausdrücken. Indem er da runtergekommen ist, in dieses Reich des Todes, hat er dem Tod die Macht genommen. Und der Hauptmann, der da am Kreuz steht, der Anführer einer Hundertschaft, bei dem macht es auf einmal Klick. Und ebenso bei denen, die ihn mitbewacht haben. Er sagt, dieser war wahrlich Gottes Sohn. Es ist nicht ganz klar, ob es in der Tiefe gehend dieses Glaubensbekenntnis war, wie wir es vielleicht jetzt im Deutschen verstehen. Es könnte auch übersetzt heißen, er war ein guter, heiliger Mann. Oder er war ein anbetungswürdiger Held. Oder eben dieses dritte, er war der einzigartige Sohn des wahren Gottes, der echte König. Wir sind herausgefordert, unsere Überzeugung zu ermitteln. Wir sind herausgefordert, im Angesicht dieses Todes unsere Überzeugung zu finden, wer dieser Jesus für uns ist. Wer für dich ist. Fakt ist, auch nach dem Tod von Jesus gilt, Gott bleibt souverän. Er ist nicht am Ende. Der Tod bleibt Gottes souveränem Handeln unterworfen. Für uns wird der Tod eher mit Trauer, mit Schmerz, mit dieser Endgültigkeit, mit Verlust verbunden sein, mit vielleicht einem Gefühl der Angst, mit Scham oder auch mit Schuld. Musst du mal beobachten, wenn jemand gestorben ist, da wird häufig oder sofort die Frage nach der Schuld gestellt. Waren es die Ärzte? Haben die Verwandten sich nicht angemessen gekümmert drum? Taucht automatisch auf in unserer Kultur. Das ist mit uns, mit dem Thema Tod verbunden. Und das war auch an Karfreitag bei Jesus, bei den Menschen drumherum sicherlich so. Aber bei dem ewigen Gott ist das nicht das Ende. Gott kann aus der größten Niederlage eines Menschen, dem scheinbaren Scheitern eines Menschen, etwas Einzigartiges schaffen. Und das hat er hier getan. Nämlich das größte Erlösungswerk das größte oder die größte Rettungsaktion der Menschen zu machen. Dass er nämlich Menschen in diesem Augenblick diesen Zugang zu Gott gewährt. Dass er, indem er den Vorhang des Tempels zerreißt, diesen direkten Zugang ermöglicht, dass er all die Opfer, die vorher gebracht werden mussten, für ungültig erklärt für die Zukunft, weil er sich selber zum Opfer gegeben hat. Der Tempel würde abgerissen werden, das hatte Jesus schon vorhergesagt. Was bedeutet das für uns? Im Angesicht des Todes fällen wir manchmal schnelle Urteile. Aber das alles sind Vorurteile. Jedes Urteil, was Zweifler, was Zyniker, was Kritiker des Glaubens, aber auch was Gläubige selbst äußern, ist ein Vorurteil. Genauso ist jede Einschätzung einer vermeintlichen Niederlage in unserem Leben ein Vorurteil. Die Geschichte vom Kreuz zeigt, selbst Momente der Niederlage tragen die Verheißung in sich, dass am Ende ein herrlicher Sieg steht. Paulus drückt es so aus: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Damit verliert der Tod spätestens im Angesicht des Kreuzes seine bedrohliche Macht. An diesem Karfreitag stehen vielen von uns vielleicht stärker diese Schläge, der Hohn, der Spott uns vor Augen, weil es Karfreitag ist. Aber schon hier leuchtet Gottes gnädige Zuwendung zu den Menschen hervor, in dem, was dieser Text beleuchtet. Und eins ist klar, wir feiern heute Karfreitag, aber der Ostersonntag kommt bestimmt. Und mit ihm auch die Auferstehung des Herrn. Bei aller Ehrfurcht vor dem Tod von Jesus, es gibt keinen Grund, sich vor dem Tod zu fürchten. Es gibt Grund, Gott ehrfürchtig den Respekt zu zollen, den er verdient. Er handelt weiter. Er regiert weiter. Das feiern wir. Und so können auch menschlich gesehen die größten Niederlagen unseres Lebens zu großen Siegen hervorbrechen. Denn Gott hat durch Jesus Christus Menschen erlöst und befreit. Er hat ein zeitloses Opfer gebracht. Und das feiern wir. Die Gräber haben sich geöffnet. Wir schauen nicht nur auf den Tod, sondern auch auf die leeren Gräber, die wir eben schon nachvollzogen haben. Wir brauchen nicht zu resignieren. Und deshalb möchte ich Gott in einem Gebet jetzt dafür danken. Jesus Christus, Vater im Himmel, Heiliger Geist, auch wenn wir manches nicht verstehen angesichts dieser Geschichte, die damals vor 2000 Jahren vor den Toren Jerusalems stattgefunden hat, so können wir doch das eine sehen, dass du weiter Geschichte geschrieben hast, dass es nicht das Ende war, dass du aus dieser scheinbaren Niederlage etwas Wunderbares bereitet hast, was für uns bis heute Gültigkeit hat. Danke, dass wir das heute feiern dürfen. Danke, dass wir das gleich auch im Abendmahl noch einmal nachvollziehen können. Es hat dir viel bedeutet. Es hat dir viele Schmerzen bereitet. Aber du hast dieses zeitlose Opfer gebracht, damit wir freien Zugang zu Gott haben. Dafür loben wir dich, Jesus Christus. Amen.